Selig sind, die da geistlich arm sind. Denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen. Denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen. Denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Was für ein Text. Hier kommen wir dem Himmel nahe. Viele von uns erleben die Seligpreisungen und kennen die, empfinden sie als ein Trostwort, und es ist auch ein Trostwort. Und in schwierigen Situationen gibt dir das Trost und Kraft. Aber ich habe mich gefragt, im Studieren dieses Textes und im Schauen, wo ist das hineingestellt und so weiter, ist es nur ein Trostwort oder ist es vielleicht sogar noch mehr? Ist das für mich nur ein Rettungsanker, wenn es mir schlecht geht? Oder ist das hier etwas anderes? Beschreibt diese Seligpreisung vielleicht noch etwas ganz anderes? Beschreibt die Seligpreisung vielleicht mich? Wichtig, um diesen Text wirklich für uns persönlich zu verstehen, ist klar zu bekommen, um wen geht es hier eigentlich? Um was geht es hier? Um was passiert, wenn man sich darauf einlässt? Um wen geht es? Jesus beschreibt oder er redet hier zu seinen Nachfolgern, zu Christen. Mit den Seligpreisungen charakterisiert Jesus ganz normale Christen. Hier wird etwas von unserem Charakter, die Christen haben, geschrieben. Es geht hier um wiedergeborene Christen. Sicherlich auch um Trost und um Kraft, aber es beschreibt uns auch. So sind wir, oder? Wir sollten verstehen lernen, die 8 Seligpreisungen, die hier aufgeführt sind, die handeln von dem allgemeinen Charakter von Christen in all seiner Ausgewogenheit und Vielfalt. Lass mich das mal erklären. Und ich glaube, ganz wichtig, hier geht es nicht um 8 verschiedene Gruppen, von denen die eine sanft, die andere barmherzig und eine dritte verfolgt wird, sondern alle 8 hier genannten Merkmale, die beziehen sich auf die gleiche Gruppe, auf den gleichen Mensch. Du bist gleichzeitig sanft, du bist barmherzig, du bist arm im Geist und rein im Herzen, du trauerst, du hungerst, du schaffst Frieden, ja, und du stehst in der Verfolgung. Das beschreibt Christen. Das beschreibt Nachfolger Jesu. Es geht hier nicht um spezielle Elitetruppen oder geistliche Überflieger, die irgendwie so abgehoben sind. Ja, das sind so ganz besondere Christen, die sich so abheben von der christlichen Masse. Ganz im Gegenteil, mit den Seligpreisungen charakterisiert Jesus den ganz normalen Christen. All diese Charakterzüge charakterisieren dich. Die Seligpreisungen beschreiben Charakterzüge von Christen. Der du heute hier in diesem Gottesdienst sitzt, wenn Jesus Christus dein Herr und Heiland ist, dann bist du das, was hier gesagt wird. Genau wie die 9-fache Frucht des Geistes aus Galater 5, Vers 22, wir kennen das. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Friede, Freude und da wird so allerlei aufgezählt. Alles, was dort aufgezählt ist, das sind nicht einzelne Früchte, sondern das Ganze, wenn ihr das lest, die Frucht des Geistes, nicht die Früchte des Geistes, das ganze Paket ist die Frucht. Alles das macht Gottes Geist in uns. Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit, all diese Dinge sind in uns angelegt durch seinen Geist. Nicht nur eins, sondern alles. Alles dort aufgezählte ist die eine Frucht, die in jeder christlichen Persönlichkeit reifen soll. Und in den 8 Seligpreisungen beschreibt Jesus letztendlich das Ideal, das für jeden Bürger des Gottesreiches gilt. Du bist barmherzig, sanftmütig. Anders als die Gaben des Geistes, die er im Leib Christi unterschiedlich verteilt, um die Glieder für unterschiedliche Dienste auszurüsten, will derselbe Geist diese christlichen Tugenden der Seligpreisungen in uns allen bewirken. Genau wie die Frucht des Geistes in jedem wiedergeborenen Christen heranwachsen soll und heranwachsen kann. Noch einmal, Gott legt diese Tugenden der Seligpreisungen in uns an, in der Wiedergeburt, in der Neugeburt und entwickelt sie weiter in der lebendigen, lebenslangen Nachfolge. Wichtig, nicht du produzierst die, das schaffst du nicht, das ist zum Scheitern verurteilt, sondern Gott legt sie in dich hinein. Lediglich im Entwickeln dieser Tugenden kannst du mitarbeiten. Du kannst sie nicht produzieren, nicht selber machen. Wenn wir das hier in den Seligpreisungen beschriebenen selber produzieren müssen, dann ist das Ganze definitiv zum Scheitern verurteilt. Möchtest du gern so sein, wie Christus seine Nachfolger hier charakterisiert? Dann, wie gesagt, brauchst du eine klare Wiedergeburt. Eine klare Bekehrung zu Jesus Christus. Dann ist Glaube nichts Religiöses mehr. Dann ist Glaube auch nicht nur, ja, ich finde das alles schön. Dann ist Glaube etwas, was in deinem Leben etwas Neues bewirkt hat. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Da ist etwas in dir, was das hier widerspiegelt. Aber das kommt nur durch eine ganz klare Umkehr. Das kommt nicht einfach so, weil wir es schön finden oder weil wir es nett finden, sondern es kommt da, wo du ganz bewusst zu Jesus Christus hingehst und sagst, ich komme zu dir, du wirst der Herr in meinem Leben, ich trete zurück, ich bekenne mein Schuld und mein Versagen, dass ich das nicht leben kann und bring dir das ans Kreuz von Golgatha und du wäschst mich rein und du machst mich neu. Das ist Neugeburt. Und das ist klar. Das ist kein Nebenschauplatz. Das ist nicht nur irgendwie, was jetzt mal cool finden oder so, sondern das ist eine Lebensentscheidung. Hast du das? Mach das vielleicht heute noch klar, wenn du das wirklich haben möchtest. Gib Jesus dein Leben ganz. Nicht nur ein Stückchen, nicht nur das, was dir gefällt, sondern alles. Damit die Grundlage dafür gelegt wird oder wieder vielleicht auch neu gelegt werden muss. Vielleicht haben wir das ja mal gemacht und sind aber ganz weit davon abgekommen. Ich rufe dich auf zu einer klaren Glaubensentscheidung, damit diese Neugeburt in dir stattfinden kann. Vielleicht halten wir im Moment inne und wir können das so auch im Inneren auch wirklich tun, wirklich das Jesus bringen. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben ganz, vielleicht auch wieder neu. Ich danke dir, dass du am Kreuz von Golgatha meine Schuld getragen hast, dass du mich frei machst. Und ich nehme das in Jesu Namen an. Ich bitte, dass du mich jetzt neu machst. So oder so ähnlich können wir beten. Und es geht nicht darum, was du bringst. Es geht nicht darum, was du gemacht hast. Es geht nicht darum, was du geleistet hast. Ob du fromm warst oder nicht. Es geht alles da nicht drum. Sondern das geschieht aus Gnade. Du kannst kommen mit deinem ganzen Müll, mit deinem ganzen Mist. Du kannst es Jesus bringen. Mehr brauchst du nicht. Und er macht dich neu. Jesus interessiert nicht, wie oft du in der Kirche warst oder wie viele fromme Spenden du gibst. Wie fromm du redest, das interessiert Jesus alles nicht. Ihn interessiert, gibst du dich? Darum geht's. Und das ist der Ursprung, das ist die Grundlage dafür, damit das, was hier Tugenden, Charakterzüge eines Christen genannt wird, überhaupt funktioniert. Weil du kannst das nicht aus dir selber. Du kannst dich nicht ein bisschen besser machen. Und dann so zu sein, wie Jesus das hier beschreibt. Um was geht es bei den Seligpreisungen? Jesus sagt in all diesen Aussagen der Bergpredigt, es geht immer um das Reich Gottes. Und Jesus macht auch klar und deutlich, zum Beispiel im Johannesevangelium, dass dieses Reich Gottes nicht von dieser Welt ist. Das sind weder die Maßstäbe dieser Welt, noch die Möglichkeiten dieser Welt, noch die Fähigkeiten dieser Welt. Um die geht's nicht. Es geht nicht darum, was du natürlich kannst. Es geht darum, was Gottes Reich kann. Die Welt sagt, du musst verantwortlich leben. Ist momentan sehr, sehr modern. Die Bergpredigt sagt, die geht darüber hinaus. Die sagt mehr. Es reicht nicht nur, verantwortlich zu leben und ein bisschen besser zu sein. Die sagt, du musst anders sein. Neugeboren. Ich habe da ja schon am letzten Sonntag drüber gesprochen. Es geht um etwas anderes und um anders zu sein, als die Welt es leisten kann. Das heißt, Gottes Reich hat einen anderen Ursprung als den, den wir geben könnten. Und es hat damit auch ein anderes Wesen als das, was uns entsprechen würde. Darum auch die fast utopisch scheinende Tugendvorstellung von Christen in der Bergpredigt. Nehmen wir noch mal exemplarisch das Beispiel Not und Armut. Selig sind, die arm sind. Die geistlich arm sind, die Leid tragen, die hungert und dürstet. Damit meinte Jesus nicht, dass ihm physische Not und Armut irgendwie gleichgültig gewesen waren. Im Gegenteil, er fühlte mit den Bedürftigen, er tröstete sie, er gab den Hungernden zu essen und rief seine Nachfolger auf, es ihm gleich zu tun. Doch der Segen seines Reiches liegt nicht primär in den wirtschaftlichen Verhältnissen, weder im Reichtum noch in Armut. Jesus hat auch nicht statt einer diesseitigen Erlösung die Erfüllung unserer Bedürfnisse einfach mal in die Zukunft verlegt. Na, jetzt halt ein bisschen durch, im Himmel wird alles besser. Indem er die Armen und Hungernden vielleicht einfach jetzt selig nennt. Sicherlich kann Gott in bestimmten Umständen Armut als ein Mittel für geistlichen Segen nutzen. Genauso kann Wohlstand ein Hindernis dazu sein. Aber das macht die Armut in sich nicht zu einem erstrebenswerten Segen. Und die Kirche hat immer falsch gelegen, wenn sie die erste Seligpreisung in dieser Weise benutzt hat. Sei es um Armut stillschweigend zu akzeptieren oder die freiwillige Mittellosigkeit, zum Beispiel von Mönchen und anderen, die sich in ein Armutsgelübde auferlegt hatten, zum Muss zu erklären. Da gab es ja viel Streit drum. Armut und Hunger, von denen Jesus hier redet, sind geistliche Zustände. Es ist der geistlich Arme und der nach Gottes Gerechtigkeit Hungernde, den Jesus selig preist. Und man liegt absolut richtig, wenn man davon ableitet, dass die weiteren Kennzeichen der Seligpreisungen ebenfalls geistlich zu verstehen sind. Die Armen waren nicht die materiell Notleidenden, sondern die Jesus-Nachfolger, die aus Bedürftigkeit, Unterdrückung oder anderen Nöten heraus ihren Glauben und ihre Hoffnung ganz und gar auf Gott setzten, auf Jesus setzen mussten und es auch wollten. Und diese Tugenden der Seligpreisungen zu erlangen, ist es deshalb immens wichtig, genau an diesen Punkt zu kommen. Die eigene Armut zu erkennen. Ich kann nicht barmherzig sein, so wie Jesus das sagt. Ich kann es nur, wenn Jesus in mir ist. Die eigene Armut erkennen und auf Gott zu hoffen. Damit dein geistlicher Charakter in einen Jesus-ähnlichen Charakter verwandelt werden kann, geh mit mir jetzt einmal die durch Christus in mir angelegten Charaktermerkmale der Seligpreisung Schritt für Schritt durch. Prüfe einmal, was von Christus schon in dir ist und was noch nicht. Und sei ehrlich, nur dann kann sich was ändern. Fangen wir mal an. Das Erste ist, geistliche Armut. Was ist das? Es ist die demütige Abhängigkeit von Gott, sich nicht mehr selbst helfen zu können, anzuerkennen und seine Rettung bei Gott zu suchen. Vielleicht verdeutlicht folgendes Gebet, was gesegnete Armut ist. Ich fand das sehr spannend und vielleicht betest du es mit. Ich komme mit leeren Händen. Ich hänge mich einfach an dein Kreuz. Nackt bitte ich nun um Kleidung. Hilflos bitte ich um Gnade. Schmutzig fliehe ich zur Quelle. Wasch mich, Heiland, oder ich sterbe. Wir reden so viel als Christen oft davon, was wir wollen, was wir können oder nicht können und wie die Dinge zu sein haben sollen. Darum geht's nicht. Nicht ich kann, nur du kannst. Das ist die Wahrheit und meine Haltung als Christ. Selig sind die, die da geistlich arm sind. Selig sind die da, Leid tragen, die Trauernden. Glücklich sind die Unglücklichen, meint das Jesus hier? Gemeint sind hier nicht die Trauernden, die einen lieben Menschen verloren haben. Natürlich tröstet sie der Herr. Gemeint sind die, die über ihren Mangel an Unschuld, über ihren Mangel an Gerechtigkeit trauern. Die darüber trauern, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen. Christus redet von der Trauer, die aus einer Reue entspringt. Es ist eine Sache, seine geistliche Armut anzuerkennen, aber eine andere, darüber zu trauern. Ja, ich kriege das nicht hin und gehe zur Tagesordnung über. Jesus sagt, nee, meine Nachfolger, die wissen, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen, aber irgendwie sind sie auch traurig drüber. Ja, es tut mir leid. Und dann machen wir weiter im Prinzip wie vorher. Unendlich viel Seelsorge hängt an dem Punkt. Dass wir schuldig geworden sind, und wir erkennen es auch als Schuld, aber gehen zur Tagesordnung über. Jesus sagt, Christen sind so nicht. Das macht was hier. Wo haben wir das letzte Mal darüber geweint, dass wir Jesus verraten haben? Oder darüber, wo die Welt um uns herum Jesus verachtet? Selig sind die Sanftmütigen. Das Wort Sanftmut bedeutet freundlich, bescheiden, rücksichtsvoll, zuvorkommend. Ist es das, was mir nach dem Gottesdienst hier draußen entgegenkommt? Was habe ich schon an Mengen von Auseinandersetzungen in der Gemeinde erlebt und ihr auch, die alles andere waren? Entrüstet euch nicht über die anderen. Sanftmut ist die Fähigkeit, sich selber mal hinten anzustellen. Das ist völlig unmodern. Völlig anders, als die Welt es uns zeigt. Die Schwachen, die bleiben doch auf der Strecke. Nur die Starken kommen weiter, glauben wir doch. Sanft sein, demütig sein, das ist das, der Charakter Jesu, der in uns angelegt ist. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst wird es ja doch ziemlich lang. Hier ist der geistliche Hunger gemeint. Der geistliche Durst nach dem aufgerichteten Reich Gottes. Fehlt dir das eigentlich noch, dass die Menschen sich hier nicht bekehren? Macht dir das noch was aus, dass so viel Gottlosigkeit ist? Oder setzen wir es hier sonntags rein, wir sind doch gerettet, wir haben es doch gut. Macht dir das noch was aus, dass in deiner Schule deine ganzen Klassenkameraden in Scheißdreck wissen wollen von Jesus Christus? Haben wir da noch Hunger nach? Es geht nicht um Gesetz und um die Erfüllung des Gesetzes, die dann den Segen verdient, so wie die Pharisäer Gerechtigkeit sahen. Hier geht es um Motive und Gedanken, die Gott gefallen und aus unserem Herzen entspringen und nicht um Regelkonformität. Ja, Gott hat Moral, er hat Werte, er hat Gerechtigkeit und wir hungern und wir dürsten danach, dass sich seine Gerechtigkeit endlich durchsetzt, dass das, was er sagt, wie die Welt aussehen soll, dass es anfängt zu leben. Nicht damit wir besser dastehen, sondern damit das Leben besser wird. Die Prinzipien des Reiches Gottes lebendig werden lassen, wie Feindesliebe, wie Vergebung und Barmherzigkeit. Danach soll uns sehnen. Der Hunger und der Durst, die Sehnsucht nach dem neuen Himmel, die neue Erde Gottes, die Realität werden soll. Das ist ein Charaktermerkmal eines Christen. Barmherzigkeit. Was ist Barmherzigkeit? Ein Mitgefühl für Menschen, die unter den Folgen von Schmerz, Kummer und Elend leiden. Wir sehen Tag für Tag Horrornachrichten. Jeden Tag. Wann immer du Nachrichten guckst, siehst du das. Und es macht uns irgendwie stumpf. Haben wir noch Mitleid? Haben wir auch Mitleid für Sünder, für Schuldige? Oder schieben wir die gleich weg? Ja, der es nicht auf die Reihe kriegt, weg. Ich glaube, daher kommt, dass wir so wenig zu unserer Schuld stehen können, weil uns die Barmherzigkeit fehlt. Dass wir lieber es vertuschen und irgendeine Maske aufsetzen, statt barmherzig zu sein, so wie Christus. Unser Gott ist durchweg barmherzig. Und die Einwohner seines Reiches, die sollten ebenso sein. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, sagt der Herr, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Nicht, dass wir uns Barmherzigkeit irgendwie verdienen könnten, aber man kann sie nicht von Gott empfangen, solange man nicht selber umkehrt. Und man nicht, kann nicht behaupten, von seinen Sünden umgekehrt zu sein, solange man unbarmherzig mit den Sünden anderer umgeht. Ein reines Herz. Es geht um die innere Reinheit, die Aufrichtigkeit, die Jesus hier meint. Jesus bemängelt die äußere rituelle Reinheit der Pharisäer, die nicht innerlich aufrichtig waren. Ihr haltet die Becher und Schüssel außen rein, wirft er ihnen vor. Aber euer Inneres ist voller Raubgier und Bosheit. Und er sagt, ihr Heuchler. Es geht um Herzensgerechtigkeit statt bloße Regeleinhaltung. Aufrichtigkeit in der Beziehung zu Gott und auch zu den Mitmenschen. Im Öffentlichen wie im Privaten. Da sollte kein Unterschied sein. Selbst die Gedanken, Motive sollen unter diese Aufrichtigkeit. Wir sollen keine Masken tragen. Aber wer lebt so? Hier muss Jesus mit seiner Kraft bei uns eingreifen und uns verändern. Denn nur so sehen wir letztlich Gott in unserem Leben. Wir sollen Friedensstifter sein. Nachfolger Christi sind nicht Urheber von Konflikten, sondern soweit es an uns liegt, sollen wir mit allen im Frieden leben. Der Teufel ist der Unruhestifter. Gott aber liebt Versöhnung und ist darauf aus, nun durch seine Kinder Frieden zu stiften, wie zuvor durch seinen eingeborenen Sohn. Da, wo du hinkommst, da bringst du echten Frieden mit, wenn die Leute sich nur über dich aufregen. Stimmt irgendwas nicht. Und das Letzte, wir sind Verfolgte. So sehr wir uns auch bemühen, den Frieden Gottes mitzubringen, darin zu leben und weiterzugeben, so wird es wohl auch immer solche geben, die das ablehnen, die es nicht wollen, die uns ablehnen. Um Jesu Willen, nicht wegen unserer Schwächen oder unserer Makel, sondern um der Gerechtigkeit Willen. Verfolgung ist einfach der Zusammenprall zweier unvereinbarer Wertesysteme. Und wenn da in deinem Lebensumfeld nichts aufeinanderprallt, dann fehlt in der Regel etwas. Das auszuhalten und klar zu bleiben, moralische Werte zu haben, auch wenn die Welt das mittlerweile ganz anders sieht und wir uns immer mehr angleichen, dass wir bei Jesus bleiben und seinen Aussagen. Und wenn diese unterschiedlichen Wertesysteme aufeinanderprallen, da sollen wir nicht schmollen und beleidigt sein, sondern uns freuen, dass Jesus Christus durch uns sichtbar wird. Ich habe mal gelesen, Verfolgung ist das Echtheitszertifikat unseres Glaubens. Wer sich nach Gerechtigkeit sehnt, der wird dafür leiden müssen, sagt Jesus. Lebendiger Glaube ist in keinem Fall die Abwesenheit von Problemen und Schwierigkeiten. Lebendiger Glaube kostet dein Leben. Das sind so harte Worte. Die Seligpreisungen. Ein Trostbuch. Thielicke, ein Theologe, schreibt einmal, wer in die Gemeinschaft mit Christus tritt, muss eine Umwertung der Werte vollziehen. Und ich möchte jetzt was tun, was nicht einfach ist. Ich nenne jetzt noch einmal die 8 Charaktereigenschaften eines lebendigen Christen, so wie sie Jesus in uns hineingelegt hat und in der Bergpredigt beschreibt. Ich bitte dich, da aufzustehen, wo du merkst, dass dein Charakter hier noch Mängel aufweist. Und wir beten, dass Gottes Heiliger Geist dich genau da verändern wird, in das Bild Jesu hinein, damit du anders sein kannst, damit du durch dein Leben und deine Worte Jesus in richtiger Weise repräsentieren kannst. Denn das ist deine Bestimmung. Und da hinein will er dich führen und dich dazu ausrüsten. Es ist ein mutiger Schritt, das zu tun. Und ich frage mich hier an meine eigene Schulter. Die habe ich, aber ich will sie oft nicht wahrhaben. Die fehlt mir oft. No go. Den Hunger und Durst nach was anderem. Ich habe es manchmal verlernt. Barmherzigkeit, bei mir eine Fehlanzeige. Ein reines Herz, ich wünsche es mir so. Dass ich ein Friedensstifter bin, so selten. Dass ich für meine Überzeugungen eintrete, auch wenn Widerstand kommt. Ich ziehe meistens Genick ein. Ich muss mich hier hinstellen. Und ich bete jetzt. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ich bitte dich von tiefstem Herzen, im tiefstem Glauben, dass das, wie du Christen beschreibst, in meinem Leben noch oft weit weg ist. Aber ich sehne mich immer mehr danach, wirklich ein Kind Gottes zu sein, das dich widerspiegelt. Und ich weiß zutiefst, dass unsere Gesellschaft, unsere ganze Welt darunter leidet, dass wir als Christen letztlich zu wenig Profil haben. Jesus, ich bete um dieses Profil. Ich bete, dass du mich anrührst, dass ich neu meine geistliche Armut erkenne. Ich neu erkenne, ich brauche dich in allem, was ich tue. Ich bete, dass meine Trauer so oft weggebügelt ist, Herr. Und ich bitte neu, dein Herz zu spüren. Herr Jesus, ich bete, dass ich ganz neu sanftmütig werde. Dass ich einen Hunger und Durst bekomme nach deiner Gerechtigkeit. Dass ich barmherzig werde. Dass ich nicht zulasse, dass in meinem Herzen keine Reinheit ist. Dass ich oft kein Friedensstifter bin. Und dass ich so oft nicht klar bin. Herr Jesus, segne mich, segne uns, gib uns neu deinen Heiligen Geist. Amen. haltet noch 2 Minuten aus, dann bin ich fertig. Was passiert denn eigentlich, wenn das in meinem Leben hineinkommt? Wir haben bis jetzt einen großen Mangel beschrieben. Aber was passiert, wenn das in mein Leben kommt? Was passiert dann wirklich? Glück. Schlicht und ergreifend. Selig sind, die das in ihrem Leben haben. Das sind die Menschen, die glücklich sind. Das ist hier nicht begreifbar. Das ist das, was Christus aber deutlich macht. Das hat nichts mit unserer Welt zu tun. Das Reich Gottes ist was anderes. Das findest du in keinem Glücklichkeitsbuch, in keinem Ratgeber, wie man besser leben kann. Das findest du nicht, weil die Welt dir das nicht geben kann. Aber Jesus sagt, das ist meine Glückstheorie. Das ist Jesu Glückstheorie für dein Leben. Und wenn du etwas von deiner geistlichen Armut spürst, dir geht's besser, wenn du weißt, du musst nicht alles selber machen. Brauchst du doch gar nicht. Du wirst glücklich, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dass die Dinge, die Gott wichtig sind, irgendwie nicht mehr stattfinden. Und wenn du merkst, dass du darüber traurig bist. Jesus sagt, du wirst glücklich darüber. Du wirst glücklich darüber, wenn du sanftmütig bist. Dein Leben wird einfacher, wenn du Hunger und Durst hast. Dein Leben wird interessanter und begeisterter, wenn du Barmherzigkeit ausübst. Wenn dein Herz rein ist und dich nicht mehr verurteilen musst. Dein Leben ist anders. Diese Verse der Bergpredigt stellen eine Glückstheorie auf. Ich würde dir gern so 10 Schrittepunkte geben. Das ist er, um glücklich zu werden. So unvorstellbar und so unglaublich das auch klingen mag. Das, was Jesus hier in uns hineinlegen will, was so immens gegen alles spricht, was die Welt uns glauben machen will, gegen alles spricht, was uns moderne Therapien, Psychologie versprechen, die immer die eigene Person in den Fokus stellen und auch gegen alles spricht, was uns der normale Menschenverstand einflüstert. Das ist in Wahrheit das, was uns wirklich glücklich macht, in Zeit und in Ewigkeit. Matthäus 5, die Verse 3 bis 13, sind die Grundformel für eine mentale Gesundheit. Gott hat dich gemacht. Er weiß am besten, wie du funktionierst. Und indem wir ihm und seinem Wort folgen, finden wir auch zu uns selbst. Es gibt diese enge Verbindung. Sein wie Jesus ist gleich glücklich sein. Und wie sieht dieser Segen aus? Lies es dir durch. Dir ist das Himmelreich. Du bist getröstet. Du wirst das Erdreich besitzen. Du wirst satt werden. Du wirst Barmherzigkeit erlangen. Du wirst Gott schauen. Du wirst Gottes Kind heißen. Dir ist das Himmelreich. Das ist der Segen. Wir besitzen das Himmelreich. Wir sind getröstet. Wir erben die Erde und finden darin Heimat. Hunger und Durst nach göttlichem Leben wird gestillt. Gott ist uns barmherzig, hier und jetzt. Wir brauchen nie wieder zu denken, wir genügen Gott nicht. Wir sehen Gott im Glauben jetzt und im Schauen in der Ewigkeit. Wir sind Gottes Kinder, ohne Wenn und Aber. Wir werden im himmlischen Reich ankommen. Wir sind froh und zuversichtlich. Und dann ist es wieder ein Trostbuch. Wenn wir wissen, was passiert, können wir uns darauf einlassen. Ich wünsche dir das von Herzen. Jesus beschreibt wiedergeborene Christen. Die Seligpreisungen listen die Segnungen auf, die Gott denen verleiht, in denen er dieses Wesen durch seinen Heiligen Geist bewirken darf. Nicht als Lohn für einen Verdienst, sondern als ein Gnadengeschenk für die, die bereit sind, Jesus nachzufolgen. Und ihm ähnlicher werden wollen. Werde doch einfach glücklich. Amen.